redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, einer Sendung, in der über Wissenschaft geredet wird, und zwar von Florian Freistetter.
Und von Holger Klein.
Ich habe diesmal nicht eine einzige Meldung aus dem Universum mitgebracht. Das wollte ich wieder mal komplett dir überlassen.
Ja, ich habe ein paar Meldungen aus dem Universum.
Irgendwas mit Einstein habe ich gelesen, aber mach du mal. Mit
Einstein?
Irgendwas war wieder mit Einstein. Also,
ja gut,
mit vielleicht ein falsches Zitat oder so.
Es kann sein. Ich weiß nur, dass irgendwie alle möglichen Leute mir erzählen, dass Stephen Hawking sagt, dass wir alle sterben.
Ja, das sagt er doch schon seit Jahren.
Ja, aber anscheinend hat er jetzt einen Vortrag gehalten in Oxford, und da hat er irgendwie, das war doch ich war jetzt auch unterwegs drum, ich habe diese Nacht bei Facebook rum und bei Twitter und in jeder Zeitung, die Menschheit hat noch 1000 Jahre, bis sie ausstirbt, sagt Stephen Hawking. Und wenn Stephen Hawking das sagt, muss das wahr sein, deswegen.
Ich wollte gerade sagen, ich so langsam mag ich auch einfach nicht mehr, weil immer Stephen Hawking hat es gesagt, ist ungefähr so wie irgendwer zitiert am besten noch auf Lateinisch Cato den Älteren und glaubt, nur weil Cato das mal gesagt hat, stimmt das. Hat der Hawking denn immer recht?
Nein, natürlich nicht. Also wenn irgendwie der ist halt ein kluger Mensch, der viel weiß und viel zu erzählen hat und dem viele Leute zuhören. Und in dem Fall, eben mit dem, was er da jetzt gesagt hat, hat er nicht Unrecht. Nur es ist halt so, die Art und Weise, wie er es gesagt hat, ist halt ein bisschen. Also er hat gesagt, also jetzt hat es sich einfach irgendwie stand da jetzt nicht immer auf der Kanzel und gesagt, wir werden alle sterben, sondern es ging um dass quasi die Menschheit, also dass wir als Menschheit viel Scheiße machen, ja, Klimawandel, Nuklearwaffen, Krankheiten, Antibiotikaresistenzen, alles mögliche, künstliche Intelligenzen, also halt die ganze Zeug, was halt irgendwie potenziell blöd ist. Und das sagt Hawking, das könnte immer schlimmer werden, und irgendwann wird es vielleicht so schlimm, dass wir alle aussterben, und deswegen sollten wir müssen weiter ins Weltall vorstoßen, um eine Zukunft für die Menschheit zu ermöglichen. Womit er im Prinzip ja nicht Unrecht hat. Ja. Das ist auch das Gleiche, was ich in meinem aktuellen Buch, mit diesem Asteroid Now, da auch geschrieben habe. Also je länger wir warten, egal ob das jetzt irgendwie Menschen, in meinem Buch ging es ja nicht um menschengemachten Krempel, sondern um den natürlichen Krempel, aber je länger wir warten, desto unbewohnbarer wird die Erde werden. Mhm. Und wenn die Erde der einzige Ort ist im Weltall, den wir bewohnen, dann haben wir halt Pech gehabt.
So. Genau.
Aber dieses halt mit den 1000 Jahren, also ich würde jetzt irgendwie so dieses Datum würde ich da jetzt mir nicht trauen, irgendwie festzulegen. Also ob es jetzt irgendwie 100 Jahre, 1000 Jahre oder 100.000 Jahre sind, würde ich nicht sagen.
Ist halt ein sehr griffiges Datum, ne? Weil 1000 Jahre, das kann man sich gerade noch vorstellen, weil vor 1000 Jahren, was war da? Karl der Große, ja, ne? Hat man so einen halbwegs fassbaren Begriff noch von.
Ja, aber wie gesagt, es ist halt, und er sagt, wir müssen hier einen anderen Planeten finden, wo ich auch sage, es muss nicht unbedingt ein anderer Planet sein, auf dem wir auswandern. Es gibt Raumstationen, es gibt große Generationsschiffe, es gibt jede Menge anderen Zeug. Wir können in einem Asteroidengürtel wohnen. Mhm. Also ich bin halt der Grundaussage, dass wenn wir die Erde nicht, also wenn wir nicht uns im Weltall verbreiten oder uns im Weltall ausbreiten, dann werden wir früher oder später aussterben.
Auf der Erde sterben.
Der stimme ich zu. Ja. Aber das ist halt nicht das, was da in diesen ganzen Artikeln drin steht, weil die irgendwie auch Genie sagt, wir werden alle sterben. Das ist halt so die Schlagzeile, die halt dann da überall durch die Gegend getragen wird, mit der ich halt nicht ganz so glücklich bin.
Aber irgendwie, diese Vorstellung, wenn wir uns nicht innerhalb der nächsten 1000 Jahre im Universum oder im Sonnensystem ausbreiten, das bedeutet ja nicht, dass wir dann Städte auf anderen Planeten haben, zwischen denen Straßen und Flugzeuge hin und her fliegen und sowas, sondern wir reden da wirklich von was ziemlich Kleinskaligem, oder? Also was ja Generationenraumschiff und ein paar hundert Leute draus sind oder irgendwie eine DNA-Bank, die durchs Weltall fliegt, in der Hoffnung, dass es irgendwann irgendwo aufschlägt und dann Planeten mit Leben infiziert, oder?
Ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es nicht doch auch großskalig werden kann. Ich meine, nimm den Weltraum lift, ja, wir müssen, wenn wir sowas haben, dann, und das könnten wir haben, ja, also das, wie gesagt, ist jetzt nicht so die große Science Fiction. Ich meine, natürlich ist das große Science Fiction, aber es ist jetzt was
keine
anderes.
Keine Raketenwissenschaft, ne? Oh, doch.
es ist eben gerade keine Raketenwissenschaft, ja, weil es nicht um Raketen geht, ja, es geht darum, was anderes als Raketen zu finden. Aber es ist jetzt kein Warp-Antrieb und kein Beamen oder sonst irgendwas, ja, wo wir halt irgendwie im Prinzip
eine neue Physik für brauchen.
So. Ja, vielleicht auch ein neues Universum, weil in unserem Universum der ganze Krempel nicht funktioniert. Aber den Weltraumlift müssen wir halt einfach nur bauen. Ja? Mhm. Kostet halt viel Geld, ist wahnsinnig kompliziert, wird vielleicht irgendwie Jahrzehnte oder vielleicht sogar ein Jahrhundert dauern. Aber wenn er mal gebaut ist, wenn wir eingebaut haben, dann können wir die nächsten 10 viel einfacher bauen. Und wenn wir da irgendwie diese Dinger da rund um die Erde stellen, dann können wir im Prinzip beliebig viel Krempel von der Erde ins All bringen und vom All hinten auf die Erde bringen. Und dann sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass das eben nicht kleinskalig bleiben muss, dass wir dann eben vielleicht wirklich große Mengen an vielleicht jetzt nicht irgendwie Milliarden Menschen, aber halt auch vielleicht eine Million oder sowas, die halt irgendwie außerhalb der Erde leben.
Gibt es also eigentlich Berechnungen darüber, wie groß so eine Population sein muss, damit sie überlebensfähig ist?
Gibt's Berechnungen, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Es kommt doch mal drauf an, wie du das siehst. Und du kannst irgendwie 10 Leute mitnehmen und dann halt irgendwie jede Menge eingefrorenes Sperma und Eizellen oder sonst irgendwas. Oder vielleicht, wenn das soweit ist, vielleicht kannst du doch einfach irgendwie mit per Gentechnik alles selbst zusammenbasteln, um die Variation zu erhalten. Aber ich glaube, so typischerweise ist das so in der Größenordnung von 100.000 oder 100, also 100 Bindestrich 1000, 100 bis 1000 Menschen irgendwo in der Größenordnung.
Die sich dann aber auch tüchtig fortpflanzen müssen. Ne?
Genau, ja. Also ja, halt ob es jetzt wirklich unbedingt tüchtig, aber halt, sie sollten halt mehr Nachkommen zeugen, als mehr als 2 pro Paar. Mhm. Sonst wird es halt immer weniger, das ist mathematisch logisch. Also das, aber und wie gesagt, also ich, es kann natürlich sein, dass wir weiter so mit irgendwie hier 3 Leute auf der Raumstation und irgendwie rumtun, aber ich glaube nicht, dass zumindest wenn man es jetzt in ein paar Jahrhunderte denkt, dass es da große Gründe gibt, warum wir nicht auch in großen Maßstäben die Erde verlassen könnten. Also ich wüsste jetzt nicht, was uns daran hindern könnte, außer halt irgendwelchen politischen oder gesellschaftlichen Gründen, aber keine wissenschaftlichen oder technischen Gründe.
Nee, das ist einzig der Wille. Also wir wollen unser Geld halt lieber für Boni, für irgendwelche Manager ausgeben, die Unternehmen in die Grütze reiten. Mhm. Also das wäre auch mal was, wenn man das mal gegeneinander rechnen würde.
Wie viel
Forschung zum Wohle aller man betreiben könnte, wenn man diese ganzen Manager-Boni und Banker-Boni einfach mal nicht an die, sondern an, keine Ahnung.
Obwohl das
wäre dann
könnten wir wieder die Hitchhiker-Guide-Taktik anwenden, weil es gibt ja also wesentlich weniger Banker und Manager als andere Menschen. Und wenn wir einfach alle Manager und Banker irgendwie ins Weltall schaffen.
Können wir natürlich auch machen, aber was wollen die denn da mit ihren Boni?
Ja, das ist mir egal. Wenn wir das irgendwie ein bisschen revolutionär aufziehen, dann brauchen wir nicht mal irgendwie für Habitate sorgen.
Das stimmt, die können dann auf wie hieß der Planet, Now What, mit den Telefondesinfizierern zusammen eine neue Gesellschaft gründen.
Genau. Nee, ich würde einfach eine Rakete packen und wegschicken und dann gucken, dann könnte sich selbst irgendwie kümmern. Nee, aber das ist ja auch, was ich auch sehe, also ich sehe, wenn das ist Steve Hawking sagt, wir müssen einen neuen Planeten finden und wenn es um diese Sache Menschheit im Weltall ausbreiten, dann denken ja sehr viele ja gleich an wirklich diese Science-Fiction-Geschichten von hier auf anderen Sonnensystemen, anderen Sternensystemen irgendwie belegen. Das ist auch was ich zum Beispiel nicht sehe. Also nicht jetzt, das ist was wir wirklich mittelfristig, damit meine ich jetzt irgendwie ein paar Jahrhunderte, 1000 Jahre oder sowas, nicht sehe, dass wir andere Planeten bei anderen Sternen besiedeln, besuchen. Wenn, dann sehe ich wirklich halt die Zukunft im Sonnensystem. Also wir können irgendwie auf dem Mond leben, wir können irgendwie auf im Asteroidengürtel leben, wir können auf den Monden anderer Planeten leben, wir können auf dem Mars leben, wir können sogar auf Venus und Merkur leben.
Warum eigentlich ausgerechnet im Asteroidengürtel?
Weil da Rohstoffe sind.
Ah, okay. Also mit
Rohstoffen. Da hast du alles, was du mit irgendwas bauen willst, da hast du alles, was du brauchst zum Bauen. Also das ist wäre eigentlich ideal. Da hast du das Wasser, da hast du die Metalle, da hast du Gestein, du kannst die Dinge aushöhlen und direkt ein Habitat draus machen. Also du hast alles, was du brauchst. Es ist halt eigentlich der ideale, der Baumarkt, ja, des Sonnensystems, wo du dann direkt irgendwie alles hast, was du brauchst.
Im Obi-Gürtel. Und
ja, genau. Nee, also wie gesagt, es spricht auch nichts dagegen, dass wir halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir da, wir können dann ja auch auf anderen Planeten Weltraumlifte bauen, wir können da hin und her fliegen, also dass wir das Sonnensystem eigentlich auch komplett, also ich weiß doch nicht, was wir könnten auf dem Pluto wohnen, müssen wir irgendwie unterirdisch einbuddeln.
Ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen frisch da draußen.
Ja, aber das ist ja egal, wenn das so frisch ist, ist da... ist auch nicht frischer als anderswo. Also das Blut hat auch Eis, Wasser, wo wir Energie draus gewinnen können. Also ist genauso, wir könnten auch auf dem Merkur leben, wir könnten auf der Venus leben. Also das ist vielleicht nicht unbedingt jetzt die tolle zweite Erde. Das Problem ist halt nur, dass die zweite Erde, wenn es sie denn gibt, irgendwo scheiß weit weg ist. Und der ganze Kram ist hier bei uns in der Nähe. Und das, ich glaube, also wir könnten wirklich so in 1000 Jahren könnten wir wirklich das Sonnensystem von vorn bis hinten besiedeln, wenn wir wollten. Das sehe ich. Jetzt diese großen Besiedlung der Milchstraße oder sonst irgendwas und andere Sterne, das sehe ich vorerst nicht, dass das irgendwie abseits von Science Fiction eine Realität sein könnte. Aber Sonnensystem, das, wie gesagt, da könnten wir jetzt anfangen damit, zum Mond, sonst irgendwo hin.
Ja, aber erstmal müssen wir uns ja damit beschäftigen, wieder nationalistisch zu werden. Dann wird das bestimmt richtig gut funktionieren, wenn jeder Staat nur noch sein eigenes Süppchen kocht.
Ja, genau, dann brauchen wir dann hier so wie, kennst du die Doctor Who-Folge, wo sie da alle mit den Raumschiffen, das ist die zweite Folge der Staffel, wo Matt Smith denn das erste Mal den Doktor spielt, wo er Amy Pond mitnimmt.
Ich überlege gerade, ja, eigentlich habe ich alle gesehen, aber...
Das ist da, wo die Sonne anscheinend irgendwie so eine komische Phase, wo sie schlimm ist, und dann sind irgendwie halt alle, die ganze Welt ist halt in riesengroßen Raumschiffen, hat sich quasi ins Weltall begeben und hat sich quasi jede Nation sich sein eigenes Schiff gebaut. Da landen sie halt auf dem großen Raumschiff Britannien oder Großbritannien, das ist halt so ein ganz Britannien.
Ist ach, wo die Queen, Raumschiff. Ist das, wo die Queen genau. rumläuft und gegen diese Automaten genau. kämpft? Und, ja,
genau, das ist das. Und das ist auch hier dann die Amy Pond in der Serie ist ja Schottin und sie fragt dann, wo die Schotten sind. Sie sagt, ja, die haben ihr eigenes Raumschiff. Also die sind schon, die haben sich dann quasi schon abgespalten.
So, bevor wir sowas bauen, was gibt's noch Neues von da oben? Ist es überhaupt oben?
Ja, schon mal. Ja. Was gibt's noch Neues? Es gibt das rundeste Objekt des Universums.
Warte, lass mich raten. Eine Kugel.
Ja, was sonst? Ich meine, das ist.
Was ist jetzt da das Besondere? Ich dachte, Kugeln, also ich war neulich an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die machen auch Kugeln, die extrem rund sind.
Ja, aber in dem Fall ist es ein natürliches Objekt. Oh. Also es geht normalerweise, wenn du irgendwie so, wir sagen irgendwie, die Erde ist rund.
Nee, die ist ja nicht, Kartoffel. Ja.
Also bevor jetzt hier die ganzen Flacherdler irgendwie aufkochen, aufschreien.
Die gibt's ja, glaube ich, nicht wirklich. Ich glaube wirklich, dass das eine der größten Satiren aller Zeiten ist. Das kann nicht sein. Das
glaube ich auch.
Also ich kann nachvollziehen, dass Menschen irgendwie so eine Denkschwäche haben, dass sie an Chemtrails glauben und an weiß ich nicht was, aber flache Erde, nein. Ja. Das kann nicht sein, dass jemand das ernsthaft glaubt.
Ich kann nicht mehr auch nicht denken. Aber ich sage, es geht ja nicht, aber ich wollte einfach nur sagen, dass wenn wir sagen, dass die Erde rund ist und dann das heißt, die Erde ist nicht rund, dann sage ich nicht, dass die Erde flach ist, sondern einfach, dass es halt, die Erde halt keine perfekte Sphäre ist. Ja? Ja. Also eine Sphäre, eine Kugel ist mathematisch definiert als ein Ding, wo jeder Punkt der Oberfläche den gleichen Abstand vom Zentrum hat. Mhm. Ja, das ist eine Kugel. Es ist bei uns, bei der Erde nicht so. Ja, also es ist hier, wenn du die Strecke misst vom Mittelpunkt der Erde bis zum Nordpol und die Strecke misst vom Mittelpunkt der Erde bis zum Äquator, kriegst du zwei unterschiedliche Distanzen raus, ja. Die zum Äquator ist länger, die Distanz. Das heißt, die Erde ist quasi um den Bauch herum ein bisschen dicker. Mhm. Was an der Fliehkraft liegt, die rotiert und deswegen quetscht, also ist wieder ganz, ganz vereinfacht gesagt, das Zeug in Richtung Äquator und drum ist da so ein Wulst rundherum. Ja, also das ist halt was Normales, also so Rotationsabplattung hat auch irgendwie Jupiter zum Beispiel, der ist aus Gas, da geht es noch einfacher.
Es gibt übrigens vom Geoforschungszentrum in Potsdam ein sehr schönes Bild davon, wie die Erde wirklich aussieht. Mhm. Suche ich mal raus und pack's in die Shownotes.
Ja, also auch einfach, wenn sich irgendwas was Verformbares, und so gut wie alles ist verformbar, schnell dreht, dann sorgt die Fliehkraft halt für eine Abplattung, ja. Also der Jupiter ist auch, der ist quasi auch zusammengequetscht, also der ist an um den Äquator herum dicker als an den Polen, und das ist halt bei allem so und auch bei Sternen. Und jetzt haben aber Astronomen aus Göttingen den Stern KIC 1114523 untersucht, der einen wo ist der? Der ist weit weg, frag mich nicht, 5000 Lichtjahre weit weg, doppelt so groß wie die Sonne und deutlich heller als die Sonne. Und die haben herausgefunden, dass hier der Unterschied zwischen Äquatorradius und Polradius, was so gut wie immer, also es ist 1,5 Millionen Kilometer, was also doch ein großes Ding ist, ist der Unterschied nur 3 Kilometer, ja. Also 3 Kilometer weicht dieser Stern von der perfekten Kugelform ab.
Da würde jetzt ein Statistiker sagen, das ist gleich, ne?
Genau, das ist wie und so ein perfekt sphärisches natürliches Objekt hat man bis jetzt noch nicht gefunden. Also das ist irgendwie das Bekannteste. Wie gesagt, bei der Sonne sind es 10 Kilometer die Abweichung, bei der Erde sind es 21 Kilometer die Abweichung und da sind es eben nur 3 Kilometer, obwohl es so ein riesengroßer Stern ist. Und ich weiß jetzt nicht, was man großartig daraus lernen kann, aber es ist mal cool, dass man es weiß. Ich glaube, es liegt halt daran, dass dieser Stern halt wesentlich langsamer rotiert und warum der langsamer rotiert und dann eben doch noch weniger abgeflacht ist, als er trotz dieser Rotation eigentlich sein sollte. Ich glaube, das ist das, wo man dann was lernen daraus lernen kann, wenn man das dann genauer untersucht. Weil das hat vermutlich was mit den Magnetfeldern zu tun, die dann wie die um den Äquator herum die Bewegung des Materials irgendwie beeinflussen und des Plasmas, aus dem der Stern besteht, beeinflussen und quasi zurückhalten und dafür sorgen, dass es eben nicht so weit abplattet, wie es eigentlich abplatten sollte. Mhm. Ja, das ist das rundeste Objekt des Universums.
Jetzt, als nächstes suchen wir dann nach dem flachsten Objekt, damit wenigstens die Flat Earther irgendwie ein bisschen befriedigt werden.
Flach, ich überlege, was das sein könnte, das flachste Objekt. Mhm.
Irgendwas, was irgendwo mal rausgesplittert ist, oder?
Das Graphen.
Genau, Graphenwolken. Sind das dann noch Wolken, wenn sie flach sind? Ha. Nee. Graphenflächen, eine riesige Graphenfläche wabert durch das Universum. Machen wir mal weiter, bevor wir hier irgendwie, das ist mit der Witzigkeit kommt das heute irgendwie nicht so. Ich habe hier überhaupt nichts zu erzählen aus dem Universum. Ich habe nur Sachen von der Erde. Zum Beispiel. Ja, was von der Erde. Zum Beispiel habe ich rausgefunden, wie Handwärmer funktionieren. Wusstest du das? Also diese Päckchen, ja, die man so in eine Tasche steckt und dann einmal so auf so ein Metallplättchen drückt. Und dann macht's knack und dann wird das Ding warm. Echt, du wusstest das?
Ja, da ist halt so mit Zeug drin, das ist eine chemische Reaktion, die findet statt, da wird Wärme freigesetzt.
Ja gut, ja, das kann ich mir auch.
Die genauen Chemikalien
bis jetzt. Da drin ist das Natriumsalz der Essigsäure.
Ja genau, und Salz ist da drin und das, was wenn du das dann wieder Energie reinsteckst, also wenn das quasi nachher, du kannst diesen Handwärmer wieder nehmen, irgendwo in den Kochtopf schmeißen.
Genau.
Und dann durchs Aufkochen wieder die Energie reinstecken, dann wird diese Reaktion wieder rückgängig gemacht.
Dann ist das eine sogenannte unterkühlte Flüssigkeit. Und das sind Flüssigkeiten, die unterhalb des Schmelzpunktes flüssig bleiben, wenn es keine Kristallisationskeime gibt. Und dieses Metallplättchen da drin, das ist so dann wie bei Wolken oder Schnee halt, ne? Weil, also dieses Plättchen da drin, sobald du dieses Plättchen einmal knickst, verhält sich das als Kristallisationskeim da drin und dann beginnt die Flüssigkeit zu erstarren und gibt dabei Wärme ab.
Genau.
Und zwar genau 58 Grad Celsius. Finde ich total cool.
Ja, die Handwärmer, ich habe mal einen gehabt, aber ich glaube, ich stecke halt einfach Handschuhe.
Ja, ich habe mich aber mein Leben lang gefragt, wie geht das eigentlich? Und bin jetzt irgendwie die Tage dann über einen Artikel gestolpert und dachte mir, ich erzähle das mal, damit es jetzt alle wissen. Ja, eine unterkühlte Flüssigkeit. So wie Schnee. Hagel. Nee, Hagel ist sowas, ne? Ja.
Hagel?
Hagel ist gefroren. Ist Hagel ist theoretisch gefrorenes Wasser. Aber Hagel ist Wasser.
Ach, ist
gefrorenes Wasser. Ja, wenn es unten ankommt. Aber dass es sich bilden kann, muss es halt kälter sein. Also muss es halt unterhalb des Gefrierpunktes sein. Und wenn es dann so ein Kristallisationskeim gibt, an den sich dann das unterkühlte Wasser anlagern kann, dann bilden sich Hagelkörner. Ja. Habe ich mal gelernt. Gab eine sehr schöne Sendung über Hagel, die ich mal gemacht habe.
Habe ich auch
Spaß
gehört.
Die hat echt Spaß gemacht. Der Typ, dieser Wissenschaftler, der hatte ein Hagelkorn auf dem Tisch liegen, also das Modell eines Hagelkorns, irgendwie, das sie tatsächlich mal gefunden haben, das war größer als ein Tennisball.
Ja, sowas kann es geben.
Ich finde das echt faszinierend. Kenne ich was? Ja. Nee, kenne ich nicht.
Kennst du Jens Bircherott?
Nee.
Tja, das war der Bischof im norddänischen Aalborg vor 300 Jahren.
Mhm. Ja. Was hat der Bischof von Aalborg gemacht?
Er war auf dem Klo.
Ah, ich hab's. Ist das da, von dem sie jetzt freundlicheres Wort, die Fäkalien analysiert haben?
Ja, ich fand das ja Schlagzeile so wunderbar. Also hier im Wissenschaftsteil dieser Online-Zeitung, 300 Jahre altes Kothäufchen eines Bischofs analysiert.
Was sind dabei rausgekommen? Ich hatte auch nur die Überschrift gelesen.
Nein, ich fand's, also erstmal fand es mal cool, dass die halt wirklich halt, also die haben mal normalerweise, gut, irgendwie Fäkalien findest du ja leicht mal irgendwo. Und normalerweise weißt du nicht, wem die gehört haben. Ja, also das ist,
ja klar, weil die Latrinen Massenveranstaltungen waren. Ja,
nur erstmal das, oder dass du überhaupt, wie viele Latrinen hast du, das in dem Fall war das halt wirklich von dem Wohnhaus, von seinem Wohnhaus, wo er gewohnt hat, das ist schon irgendwie 1937 ausgegraben worden, also das, dieser, wie es hier genannt wird, einem Brownie-ähnelten Fundstück, wurde seit 1937 also schon ausgegraben und aufbewahrt und jetzt haben hier dänische Wissenschaftler das untersucht, während sich normalsterbliche Bürger ihre Latrine mit vielen anderen Menschen teilen musste, verfügte der Bischof über eine Toilette nur für sich. Ja, und deswegen konnten die das entsprechend zuordnen. Und das Interessante war, dass sie halt da auch die Essensreste drin noch gefunden, also die konnten jetzt rausfinden, was der gegessen hat. Mhm. Und der hat gesagt, er hat was opulente Abendessen gegessen mit Zutaten aus unterschiedlichen Weltregionen, darunter Weintrauben, Feigen und Pfeffer. Weißt du?
Ja. Ja.
Die meisten denen haben irgendwie Schweinefleisch, Graubrot und Kohl gegessen. Beim Bischof, der hat irgendwie Nüsse und Beeren gehabt und Pfefferkorn, das irgendwie aus Indien kam, Moltebeeren aus dem Norwegen. Also im Wesentlichen hat der halt hier so das luxuriöse Zeug gegessen, was weit herkam, was teuer war und nicht das, was eigentlich der Rest der dänischen Bevölkerung gegessen hat.
Ich suche das gerade nebenbei und finde es aber leider nicht auf die Schnelle. Ich habe kürzlich was gelesen.
Oh, das schaut ja wirklich aus wie ein Schokokeks. Also ich habe hier gerade eine andere Meldung gefunden, wo doch ein Bild von dem seinem Häufchen drin ist. Das schaut aus wie so ein kleiner, angebissener Schokokeks mit Nüssen.
Ja, Halloween kommt jedes Jahr. Ne? Ich habe letztens was gelesen über Latrinen. Habe ich das gelesen? Habe ich das irgendwo gesehen oder gehört? Ich weiß nicht mehr. Auch Latrinen, Latrinenausgrabungen und sowas, also antike Latrinen. Und was sie auch gefunden haben, ist Klosprüche in antiken Latrinen. Und da gab es einen Klospruch, den fand ich sehr schön, auf irgendeiner Sprache, byzantinisch, weiß ich nicht. Ich habe geschissen und mir den Hintern nicht abgewischt.
Ja, das ist aber...
War damals anscheinend ein großes Tabu, irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, heute würde ich auch nicht damit großartig jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit rumlaufen und erzählen, dass ich mein Hintern nicht abgewischt habe. Also
ja, aber du würdest es an die Klowand schreiben? Also, weil du schreibst doch eigentlich an die Klowand, was die Leute irgendwie berühren sollen.
Ich schreib gar nichts an die Klowand.
Echt nicht?
Schreibst du heutzutage an Klowände?
Weiß ich nicht. Ich gehe nie draußen aufs Klo. Aber ich habe geschissen, mir den Hintern nicht abgewischt auf Lateinisch. Und daraus haben sie dann nämlich noch ableiten können, dass es tatsächlich ein Wort für Scheißen gab, was es irgendwie im Hochlateinisch nicht vorkam oder so. Ich weiß es leider nicht mehr. Wenn ich dran denke nachher, wenn ich die Shownotes schreibe, dann gucke ich mal, ob ich das Ding finde. Hör mal, antike Klosprüche schreibe ich mir mal auf. Das war echt sehr schön. So, antike Klosprüche.
Wenn wir jetzt so schon bei den ganzen Fäkalien und Körperfunktionen sind, dann können wir auch gleich hier mit der nächsten Körperflüssigkeit weitermachen. Wir hatten ja, glaube ich, mal über den Medizin-Nobelpreis gesprochen, über die Autophagie, also diesen Aufräumprozess in den Zellen. Genau, und da gibt's hier einen von der Uni Graz einen Wissenschaftler, Frank Madeo heißt er, der hat eben unter anderem diesen Autophagie-Prozess untersucht auch, also der hat nicht den Nobelpreis bekommen, aber der hat da auch viel dran geforscht und hat auch überlegt, wie jetzt diese Autophagie ausgelöst werden kann in den Zellen, also was dafür sorgen kann, dass das quasi dieser Aufräumprozess in den Zellen startet oder verstärkt angesprochen wird. Und ein Weg, das nun ist Fasten, ja, also wenn du fastest, dann räumt die Zelle halt irgendwie per Autophagie sich auf, aber was jetzt hier in diesem Artikel ist, es gibt auch bestimmte Substanzen, ja, so Stoffe, die das auslösen können. Und eine Substanz nennt sich Spermidin.
Mhm.
Du darfst raten, wo die in hoher Konzentration vorkommt.
Hodensack.
Vermutlich, also in Samenflüssigkeit. Ja. Aber auch in vielen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten und Zitrusfrüchten und Pilzen und Nüssen. Und
kann man von Hülsenfrüchten schwanger werden? Na gut, man isst sie ja. Ich weiß, es ist Bilder im Kopf wieder.
Also jedenfalls, die Madeo und seine Leute haben halt von der Uni Graz haben halt gezeigt, dass dieses Spermidin, dass die Lebensdauer, also die von Organismen, die haben das getestet bei Hefe, bei Fruchtfliegen und Fadenwürmern und haben gezeigt, dass dieses Spermidin, das haben die früher schon gemacht, dass dieses Spermidin deren Lebensdauer verlängern kann. Ja, und jetzt haben sie das auch mit Mäusen gemacht. Also sie haben auch gezeigt, dass Spermidin, also wenn du Spermidin den Mäusen ins Trinkwasser gibst, dann leben die länger als vorher und haben eine bessere Herzfunktion als vorher. Und sie gehen halt davon aus, dass es deswegen so ist, weil dieses Spermidin eben die Autophagie aktiviert und dann das quasi halt alles länger lebt. Also das ist jetzt hier noch eine Tierstudie und haben es aber noch nicht, also bei Menschen gibt es noch keine entsprechende Studie. Sie haben indirekt haben sie es überprüft, also sie haben in Südtirol, warum gerade in Südtirol, weiß ich nicht, haben einen Fragebogen gehabt und die haben halt einfach angeben sollen dort, was sie wie oft gegessen haben und haben halt daraus ab und dann, ob sie krank sind, Krankheiten haben und alles, was man sonst noch so angibt, und haben halt daraus abgeleitet oder zumindest vage geschlossen, dass eben auch beim Menschen, je mehr Spermidin du aufnimmst, desto weniger Probleme mit dem Herzen hast du. Und das muss man dann jetzt halt wirklich in echten wissenschaftlichen Studien, klinischen Studien testen, ob das wirklich so ist oder halt, wenn du jetzt einen Fragebogen kommst, dann nicht weit. Aber ich sehe da auch schon, wenn das nochmal rauskommt, dann sehe ich auch schon wieder die Schlagzeilen, kann ich mir schon wieder vorstellen, die dann durch die...
Sperma hält jung.
Ja, das wäre doch vermutlich, ja, also das vermutlich geht es auch noch, würden einige Medien sicher noch andere Schlagzeilen finden.
Passend dazu Sex als Thema. Es gibt ja diesen berühmten Gaëtan Dugas. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, diesen Namen. Das ist ein Flugbegleiter, der
als
der größte Dämon in der Geschichte der Menschheit
gilt. Patient Zero,
weil er nämlich das HIV-Virus in den Westen transportiert habe. Ich sage extra habe, weil stimmt alles gar nicht. Haben sie jetzt nämlich rausgekriegt. Also britische Wissenschaftler haben das rausgefunden. Die haben sich einfach nochmal die Ausbreitung von HIV angeguckt. Bisher hieß es immer, Gaëtan Dugas wäre Patient Zero gewesen. Der hätte irgendwie in Afrika, was weiß ich, sich mit Affen abgegeben oder so. Keine Ahnung. Ne? Also man hört da ja ganz komische Sachen. Und hätte, obwohl er wusste, dass er irgendwie eine Krankheit hat, immer weiter ungeschützten Geschlechtsverkehr. Also der Typ ist absolut dämonisiert worden. Wahrscheinlich wie niemand anderer in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht noch Nero. Jetzt haben sie dann mal geguckt und haben festgestellt, dass dieser Gaëtan Dugas das Zeug überhaupt nicht eingeschleppt hat, sondern es kam viel früher nach Amerika, HIV. Es gab auch nicht den einen Patienten, Patient Zero, sondern es gab mehrere Menschen, die diesen Erreger eingeschleppt haben von Reisen. Und jetzt kommt der Treppenwitz an der ganzen Sache. Gaëtan Dugas war auch nicht Patient Zero, sondern Patient O für, Achtung, Outside California. Ja, also der war halt in Kalifornien in Behandlung und sie haben ihn einfach als O mit O markiert, weil er halt von Outside Kalifornien kam. Und daraus ist dann Patient Zero geworden und der größte Dämon der Medizingeschichte. Was ich ganz interessant finde, wie solche Missverständnisse sich dann immer weiter und immer weiter erzählen. Es gibt sogar Fernsehdokus über Patient Zero und so. Das finde ich eigentlich
ziemlich... Ja klar, ist ja auch eine Geschichte. Ich meine, in der Krankheit kam von irgendwo her und bringt alle um und keiner weiß. Das ist halt eine Geschichte, die kann man nicht gut erzählen. Aber das war der Patient, der uns die Krankheit gebracht hat. Das ist eine Geschichte, die man erzählen kann. Und deswegen ist halt genauso, wenn du halt irgendwie einen Namen hast, wenn du eine Person hast dazu, dann ist das was sich medial viel, viel besser verbreiten lässt als... Wir sind alle krank und keiner weiß warum.
Ja, aber es ist schon krass, oder? Ich meine, ich bin mal gespannt, ob wir demnächst jetzt auch eine Doku darüber sehen werden, dass Mr. Dugas gar nicht das Problem ist.
Vermutlich eher nicht,
ne? Weil das sind ja dann immer so nicht das, was auf der Titelseite der Bildzeitung steht, sondern das kommt dann höchstens mal auf Seite 8 in so einem kleinen Kasten an der Ecke.
Genau. Und man könnte fast meinen, wir hätten das so geplant.
Haben wir ja auch.
Weil ich jetzt hier diese Überleitung sowas von wahnsinnig gut für Eigenwerbung nutzen kann.
Ich bin bereits in meinem Bohre die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalt geschrieben habe.
Nein, ich kann jetzt darauf hinweisen, dass ich seit letzter Woche im Online-Standard ein neues Blog verfasse.
Oh, schon wieder?
Ich habe in den letzten Jahren immer dort meinen Blog so ein Schmarren geschrieben, wo es halt eben um Esoterik und Pseudowissenschaft ging. Und das im Sommer habe ich das quasi beendet.
Ach so,
weil ich halt gedacht habe, im Wesentlichen war ich durch mit dem. Ich hatte halt irgendwie, es ging mir halt darum, die gesellschaftliche Relevanz und die Auswirkungen von diesem ganzen Esoterik-Krempel aufzuführen. Und im Wesentlichen war ich halt mit den Themen durch, die es da gab.
Haben die das denn noch? Haben die das dann gelöscht oder ist das alles noch online?
Nein, das ist noch alles. Das ist noch alles. Kann man alles noch nachlesen, alles noch da und so weiter. Ich habe halt einfach nur keine Lust mehr gehabt, das Thema dann weiter zu verfolgen, weil ich hätte dann entweder immer obskurere Geschichten irgendwie erzählen müssen, irgendwelche obskuren Nischen Unsinn, der dann eben das meinem Konzept widersprochen hätte, das zu erzählen, was halt nicht einfach nur das zu erzählen, was einfach blöd ist, sondern auch das zu erzählen, was irgendwie gesellschaftlich relevant ist, oder halt dann immer wieder das Gleiche, immer noch den fünften Artikel über das Impfen und den fünften Artikel über Homöopathie schreiben.
Ja, das ist ja.
Und ich hab einfach keinen Bock, keine Lust mehr drauf gehabt. Und habe jetzt gedacht, okay, dann mache ich jetzt, hat man jetzt eine Sommerpause gemacht und jetzt hier dann eben mit dem neuen Thema angefangen, das aber eigentlich fast ist das gleiche Thema ist halt nur aus einer anderen Sache betrachtet, ja. Also es geht ja, so wie in der so ein Schmarrn-Kolumne ging es ja mir auch vor allem halt um Wissenschaftsvermittlung, ja, also das in dem Fall Wissenschaftsvermittlung, indem man sich damit beschäftigt, was so tut, als wäre es Wissenschaft, aber keine ist. Und
so,
jetzt sind die neuen. Genau, und das, genau. Und hier, dieses neue Blog heißt, hier irrte die Wissenschaft, ja. Also hier geht es jetzt quasi um Dinge, die die Wissenschaft quasi falsch gemacht hat.
Super.
Aber jetzt nicht, ja, also in dem Fall, und vor allem möchte ich auch hier zeigen, warum es wichtig ist, dass diese Wissenschaft diese Dinge falsch gemacht hat. Ja, also warum Fehler in der Wissenschaft nicht nur wichtig sind, sondern eben auch teilweise eben der Weg sind, um wie man was Neues finden kann, ja, weil das ist ja auch was, dieses Vorurteil, was ja viele oft haben, ist so, dass irgendwie Wissenschaftler irgendwie absolute Wahrheiten.
Genau, die Wissenschaft weiß, wird ja immer genau gesagt, und die Wissenschaft weiß ja gar nicht alles, und da sage ich darüber,
genau,
natürlich
genau,
nicht. Ist ja auch keine Institution oder Person, sondern nur eine Methode, ja.
Genau, aber genau das ist was eben durch die konventionellen oder viele konventionellen Wissenschaftsvermittlungstaktiken und so weiter halt auch gefördert wird. Weil da gesagt, hier, das hat die haben das entdeckt, dann ist das entdeckt, dann ist das entdeckt, haben das rausgefunden, und was dazwischen alles schiefgegangen ist, dass das wird halt meistens nicht behandelt. Also zum Beispiel sehen wir hier, die Newtons Gravitationstheorie ist eigentlich ein Irrtum, die ist falsch, aber eigentlich ist sie auch nicht falsch. Ja, also wenn das Wort falsch macht, dann hat es keinen Sinn, weil sie hat immer noch viel mit die ganze klassische Mechanik, die heute immer noch
sie ist nicht
dominiert,
basiert. Sie ist darauf, nicht vollständig, also, aber das macht sie ja nicht falsch.
Ja, aber man hat halt aber lange Zeit gedacht, okay, das ist jetzt hier die Beschreibung der Gravitation, die ist jetzt so. Und aber wir haben halt gemerkt, dass wir halt etwas eine andere Theorie brauchen, die haben wir jetzt, so Einsteins-Theorie, aber der Irrtum quasi der Newtons Theorie, der ist halt wahnsinnig wertvoll. Oder wenn man sich ein bisschen prägnanteres Beispiel, die Geschichte damals, wie sie den Planet zwischen Mars und Jupiter gesucht haben Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja, die waren fest überzeugt, dass allen möglichen Theorien über das Universum, über das Sonnensystem waren eigentlich die kompletten Astronomen fest davon überzeugt, dass zwischen Mars und Jupiter noch ein Planet sein muss, den sie nicht entdeckt haben. Mhm. Ja, konnten das wunderbar begründen mit allen möglichen Theorien und haben dann halt wirklich auch danach gesucht und haben dann diesen Planeten nicht gefunden, weil es ihn nicht gibt, weil der ganze Krempel über diesen Planeten halt ein Irrtum war.
Ja.
Aber sie haben die Asteroiden gefunden, ja. Also, und wenn man diese Sackgasse des unbekannten Planeten nicht gegangen wäre, dann hätte man diese ganzen Sachen irgendwann später auch gefunden, aber eben nicht so gefunden. Und das ist halt, ja, also diese, wie gesagt, wir wird es in dieser Kolumne nicht um Betrug oder Fälschung oder sowas gehen, sondern wirklich halt die Dinge, die halt die Wissenschaft, von denen die Wissenschaft früher dachte, sie wäre richtig, von denen wir heute wissen, dass sie nicht mehr richtig ist, und was wir daraus gelernt haben.
Ja.
Und das mit dem, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt zum Beispiel so, weil diese Geschichte über den Patient Zero, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich solche aktuellen Geschichten da auch rein.
Die Frage ist auch, ob da nicht die Wissenschaft geirrt hat oder ob da die Medien geirrt haben.
Ja,
das wäre eigentlich nochmal interessant zu recherchieren
auch. Erstens das, und zweitens, es ist halt dann, es gerade bei dem so ein Thema braucht es auch, glaube ich, wirklich den historischen
Blick, ja,
bisschen, weil du weißt, du kannst feststellen, okay, das war jetzt falsch, das kann man ziemlich bald feststellen, aber du kannst noch nicht wirklich feststellen, was haben wir jetzt, was daraus gelernt, dass wir wissen, dass es falsch ist, was hat sich daraus ergeben, also diese Auswirkungen, also das, glaube ich, darum weiß ich noch nicht, ob ich da, wie viel Aktuelles ich da unterbringen kann, aber ich glaube, dass das Historische auch interessant ist, hoffe ich, also.
Ja, cool. Wie oft wirst du da
schreiben? Alle 2 bis 3 Wochen, glaube ich. Also das, so ein Schmarrn war alle 2 Wochen. Das wird jetzt also alle ungefähr im gleichen Rhythmus, alle 2, 3 Wochen erscheinen.
Hm.
Ja, also die erste Kolumne habe ich schon geschrieben, das ist einfach so eine Einleitung. Das ist einfach nur so allgemein, einfach mal zu erzählen, warum das überhaupt wichtig und sinnvoll ist, das zu machen. Und dann, glaube ich, die nächste geht es, glaube ich, um Epizykel. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Epizykel habe ich.
Was ist das denn?
Das ist, glaube ich, die nächste. Epizykel, das ist der Krempel, wo den, wo auch alle, wo du, wenn du im geozentrischen Weltbild, wo die Erde im Mittelpunkt ist und du die Planeten rumlaufen lassen musst, damit das irgendwie alles funktioniert, dann reicht es halt nicht, wenn der Planet um die Erde herumläuft. Das kann die Beobachtungen nicht reproduzieren. Das heißt, du musst den Planet auf einem Kreis um die Erde rumlaufen lassen, aber eben der Planet, während er auf dem Kreis um die Erde herumläuft, läuft selbst auf einem kleinen Kreis rundherum und dann wieder auf einem kleinen Kreis. Also verschachtelte Kreisbewegungen, und das sind die Epizykel, und der steht halt im Wissenschaftsbetrieb oder in der Wissenschaftskritik, ist halt immer, wenn du sagst, hier Epizykel, das ist immer so ein fällt gerade das Adjektiv nicht ein, also einfach so ein abwertendes Wort für eine Theorie, die halt viel zu kompliziert geworden ist, hier noch was gedreht und da was angemacht, was aber gar nicht stimmt. Die Epizyklen waren gar nicht so, die Epizyklen waren für das damalige Wissen ein sehr, sehr gutes Modell, um die Dinge zu beschreiben. Und es heißt auch immer, dann kam irgendwie Kopernikus mit seinem heliozentrischen Weltbild und hat das, die ganzen Epizyklen Irrsinn mit einem Schlag ersetzt.
Blödsinn. Also stimmt ja, gar
genauso,
nicht, ne?
Also der hat genauso seine Epizykel gebraucht, ja. Also der hat, dessen Weltbild hat, glaube ich, fast sogar noch mehr Epizykel gehabt als früher die anderen. Ja, weil das bei ihm auch nicht funktioniert. Also das war erst Kepler, weil Kopernikus ist genauso, noch mit Dogmen, belastet gewesen, weil der halt von den Kreisbahnen nicht abwollte. Mhm. Ja, erst Kepler, der die Kreisbahnen weggeschmissen hat, und der konnte dann ohne Epizyklen auskommen. Also das werde ich dann in der Kolumne dann eh noch alles erklären. Aber wie gesagt, die Epizyklen waren halt ein Irrtum, aber einer, der, bei dem wir sehr, sehr viel gelernt haben und der eigentlich für die damalige Zeit ein wunderbares, gutes, schönes Modell war zur Beschreibung der Bewegung der Himmelskörper.
Themenvorschlag. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Nebenwirkungen in klinischen Studien extrem oft verschwiegen werden. Das ist ja auch sowas, was sowieso schon so ein bisschen von denjenigen, die Studien publizieren, weil die nämlich... Also
ich dachte, von den Patienten.
Von den Patienten, genau. Angeben. Nein, die blutenden Ohren hatte ich schon vorher. Genau.
Nee, das war bei Viagra war das doch so, oder? Dass sie alle irgendwie nicht, zuerst nicht gesagt hat.
Das weiß ich gar nicht.
Also, das war doch so bei der Schule, das war irgendwie Mittel gegen was war das im Mittel?
Ich weiß es gar nicht mehr. War das nicht sogar irgendein Mittel, was eigentlich für Frauen gedacht war oder so?
Das kann auch ein Mythos sein, aber ich glaube, das war irgendwie so.
Der Mythos sagt jedenfalls, dass es eigentlich kein Potenzmittel war, ja.
Genau, ja, und das stimmt auch, glaube ich. Aber ich glaube, der Mythos sagt, dass es bald irgendwie gegen Herzkrankheiten oder sowas, und dann haben die halt festgestellt, das wirkt nicht gegen Herzkrankheiten, und dann wollten aber die ganzen Testpatienten ihre Medikamente, ihre Proben nicht zurückgeben. Und gesagt, nee, wir wollen die lieber behalten. Und dann haben die halt nachgefragt, warum sie die lieber behalten wollten.
Wir fanden die Farbe so schön.
Also das ist keine Ahnung, ob das stimmt, aber das ist so der Mythos, den ich gehört habe, dass sie da so drauf gekommen sind, dass es eben ein Potenzmittel ist.
Britische Wissenschaftler sind hingegangen, haben sich Studien angeguckt, also klinische Studien, die werden ja bei Medikamenten von der Pharmaindustrie gemacht, die halt diese Medikamente auch herstellt. Haben sich klinische Studien besorgt und haben sich alle möglichen anderen Publikationen über diese Studien besorgt, Vorträge, Aufsätze, you name it, und haben festgestellt, dass 64% der unerwünschten Nebenwirkungen nur aus unveröffentlichtem Material ersichtlich waren, also aus Konferenzberichten und sowas. Was daran liegt, ist halt auch relativ naheliegend, dass die Pharmabranche, also das sind profitorientierte Unternehmen, die dürfen ihre eigene Qualitätssicherung betreiben.
Ja. Okay.
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Autobauer bist und sagst, wir bauen jetzt ein Auto, wir haben ja gerade diesen schönen Abgasskandal, wir bauen jetzt ein Auto, dann werden die Standards, nach denen diese Abgasmessungen vorgenommen werden, von außerhalb festgelegt. Ja, da gibt's dann außerhalb irgendwie das, was weiß ich, Bundesumweltamt oder Umweltbundesamt, die sagen halt, ja, so und so viel CO2 darf da rauskommen. Dass jetzt die Autoindustrie auf eine andere Art und Weise bescheißt, lasse ich jetzt gerade mal aus. Geht halt nur darum, dass du tatsächlich normalerweise externe Kontrollinstanzen hast. Die hast du aber bei der Medikamentenproduktion nicht oder bei der Medikamentenentwicklung. Also ne, diejenigen, die damit Geld verdienen, dürfen die Sicherheit ihrer Produkte testen und belegen. Und das ist ein großes Problem. Für sowas gibt es ja zum Beispiel dieses IQWiG, also dieses Institut für Qualitätssicherung, tralala, die ja auch von der Pharmaindustrie immer sehr stark angegangen werden, weil die ja unseriös und doof sind. Ja, aber weiß ich nicht, den Link findest du in den Shownotes, kannst du vielleicht, ergibt sich daraus ja auch irgendwann mal ein Artikel. Obwohl da ja auch nicht die Wissenschaft geirrt hat, sondern eigentlich das Marketing beschissen hat.
Das ist ja eigentlich eher. Ja, ich glaube, da könnte man noch viel länger mehr schreiben, aber beschissenes Marketing. Was gibt's noch? Was habe ich noch? Ich habe hier. Wir haben den Todestag, den 300. begangen vor einer Woche. Am 14. November starb ein Mathematiker, Diplomat, Theologe, Geologe, Techniker, Jurist, Historiker, Philosoph.
Professor Dr. 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 Augustus van Dusen.
Nee, er kam aus, geboren in Leipzig, gearbeitet in Hannover.
Ich komme nicht drauf. August der Starke.
Gottfried
Wilhelm Leibniz.
Wilhelm, genau.
Oh.
Der starb am 14. November vor 300 Jahren.
Das war jetzt eine Schweigesekunde meinerseits.
Ja.
Das sind ja echt so Namen, die Welt, die wir heute haben, gemacht haben eigentlich.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da irgendwie für, das darf ich gar nicht erzählen, fällt mir gerade ein. Für das. Nee, ich wollte gerade so frisch anfangen, dass ich ja die letzte Zeit sehr viel über Leibniz recherchiert habe für mein neues Buch, das im März erscheinen wird.
Ja.
Aber ich will ja noch gar nicht erzählen, also mein neues Buch handelt nicht von Leibniz, aber ich habe trotzdem viel über Leibniz recherchiert. Aber das kann ich erzählen. Ich habe einen Artikel geschrieben über Leibniz in der letzten Ausgabe vom Profil von der letzten Woche. Also wenn ihr das hört, könnt ihr die Ausgabe nicht mehr kaufen. Aber, und es gibt den Artikel auch nicht online, aber ich habe den Artikel über Leibniz geschrieben und der war wirklich natürlich so absurd viel gemacht. Das ist wirklich, ich fand es halt immer so schön, wenn du dir anguckst, in welcher Zeit der gelebt hat und was damals halt noch so, wie die Wissenschaft damals funktioniert hat. Also einerseits kennt man natürlich Leibniz als diesen großen Philosophen, als den großen Mathematiker, der halt und den Universalgelehrten, der irgendwie alles gemacht hat.
Ja, aber der wird halt auch nach dem Stein der Weisen gesucht haben, ne?
Nein, das nicht, sondern das, der hat sogar, glaube ich, irgendwie extra, er war mal irgendwie so aus Interesse, hat er sich mal bei einer alchemischen Gesellschaft in Nürnberg, glaube ich, irgendwie eingeschrieben und hat dann, es war auch, der hatte so eine Art frühe Version des, wie heißt das, Sokol-Hoax durchgemacht. Also da musste man irgendwie, damit man bei dieser alchemistischen Gesellschaft Mitglied werden kann, musste mal irgendwie eine Arbeit schreiben, um beweisen zu können, dass man irgendwie auch in die Geheimnisse eingeweiht ist und so weiter. Und da hat sich einfach irgendwelche alchemistischen Texte genommen, irgendwas rauskopiert, irgendeinen Scheiß zusammengeschrieben, irgendwas, einfach das halt so klingt, als wäre es irgendwie alchemistischer Text, hat es abgegeben und dann waren alle ganz begeistert davon, wie viel er über Alchemie weiß. Und dann hat sie es angeguckt und hat gemeint, das ist alles scheiße und deshalb wieder aufgehört damit. Also, nee, aber also,
der war wirklich kein Alchemist, weil von Newton heißt es ja, dass es mehr alchemistische Publikationen von ihm gäbe als wissenschaftliche Publikationen.
Ja, das stimmt doch. Mehr alchemistische, theologische und so weiter. Nur halt von Leibniz, keine Ahnung, von Leibniz, der hat zu allem was publiziert, aber Alchemist war er keiner. Nee, aber ich habe zum Beispiel einen Artikel von Leibniz, den finde ich immer noch wunderbar. Und das ist halt, wenn du dir anschaust, diese frühen wissenschaftlichen Zeitschriften, also die Transactions of the Royal Society und die, wie heißt die französische Journal des Savants, also die halt irgendwie alle da so im frühen 17. Jahrhundert entstanden sind, diese ersten wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Und wenn du dir anguckst, was da drin steht, also die hast du auch diese ganzen alten Ausgaben, sind ja auch alle online anzuschauen, das ist halt im Wesentlichen, das liest sich so wie ein Facebook-Stream heute, ja. Also hier eine Nachricht, der Typ hat hier irgendwie so die in dem Mond beobachtet und der hat hier irgendwie die Gezeiten gemessen und der hat sich Gedanken gemacht über die Geschichte der deutschen Könige und so weiter. Und dann zwischendurch, hier hat einer irgendwie 10 Seiten geschrieben, wie man Melonen anbaut. Oder der hat irgendwie der berichtet von irgendwie einem Fischregen oder von zwischendurch halt so komplett absurder Scheiß, weil aus heutiger Sicht absurder Scheiß, weil halt damals war halt die Wissenschaft noch ganz anders. Da gab es ja halt die Wissenschaft im heutigen Sinn.
Total schöner Newsfeed, oder? Mhm. Wenn man so ein designen würde, wo genau solche Sachen sich so abwechseln. Oder auch einfach das historische Zeug einfach da reinpumpen, das würde ja reichen.
Genau. Ja. Und aber es war halt damals, da hat man die Wissenschaft, wie es heute gibt, gab es ja damals noch nicht. Das heißt, da war alles potenziell interessant. Aber nicht gewusst, heute wissen wir, okay, jetzt irgendwie hier wie können wir leicht unterscheiden, was halt irgendwie seriös ist oder was nicht. Aber damals waren halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie den Fischregen oder irgendwie Feuersalamander, die angeblich irgendwie Feuer mit ihrer eigenen Kotze löschen oder irgendwie was halt irgendwie, da geht's halt, irgendwer hat irgendwo was beobachtet und das hat man halt berichtet, weil halt irgendwie alles war potenziell interessant. Und da sei eben auch Leibniz. Leibniz hat zum Beispiel eine Geschichte, einen Brief hingeschrieben. Da ging es um, ich glaube, das war in Sachsen-Anhalt in Zeitz, eine Ziege. Ja, dort stand eine Ziege und diese Ziege hat eine komische Frisur gehabt.
Mhm.
Und da gibt es auch ein wunderbares Bild von dieser Ziege mit der komischen Frisur. Die hat wirklich eine komische Frisur auf dem Bild. Und Leibniz hat irgendwie spekuliert, warum die Ziege eine komische Frisur hat. Und dann irgendwie angeblich wurde die Ziege, glaube ich, irgendwie von einem Passanten irgendwie getreten und dann eingesperrt. Oder die Ziege hat einen Passanten getreten und wurde eingesperrt, weiß nicht genau. Und war dann irgendwie schlecht drauf. Und angeblich hat sie vorher noch eine normale Frisur gehabt, ein normales Fell. Und danach dann eben komisch. Also hat das irgendwie Emotionen auf das Fell ausgewirkt. Und hat halt irgendwie spekuliert halt irgendwie über die Frisur von Ziegen. Oder eine andere Geschichte, das war in Dessau, glaube ich, über einen sprechenden Hund. Das soll es einen Hund gegeben haben, der konnte sprechen.
Also ein Pferd, das rechnen kann, ja.
Der konnte Tee sagen und Kaffee und Schokolade. Also es waren halt wie gerade Modewörter, die französischen, die halt irgendwie gerade in die deutsche Sprache gekommen sind. Und auch das hat er da irgendwie berichtet. Ja, also es war einfach wie jetzt nicht mal großartig irgendwie wertend. Oh mein Gott, was für eine Sensation. Dann einfach nur, hier, da war ein Hund, der kann reden. Und also dass das sicher absurden Geschichten gibt es halt bei Leibniz vielen, weil der war halt wirklich einer von denen, die halt wirklich alles wissen wollten. Mhm. Also wirklich alles wissen wollten. Und hat dann eben auch. Das war ja auch eine seiner großen Aufgaben. Er wollte ja quasi Universalsprache schaffen, in der so eine komplett neue Art von Sprache, nicht jetzt einfach nur eine neue Sprache, die halt.
Meinst du jetzt Sprache im Sinne von Esperanto?
Nein, ich wollte gerade sagen, eben nicht sowas wie Esperanto, sondern eben wirklich eine Wissenssprache. Also er wollte quasi eine Sprache machen, in der du schon anhand anhand des Satzbaus quasi selbst feststellen kannst, ob eine Aussage wahr ist oder falsch. Also wo es keine Diskussion mehr gibt.
Form der Sprache sozusagen.
Ja, ich suche gerade das eine Zitat raus, um was es ging. Ja, also er hat Moment, hier. Also erstmal wollte man eine Universalwissenschaft schaffen, ja. Also eine Universalwissenschaft, was ist so eine Theorie von allem. Also einfach eine Wissenschaft, die halt alles erforschen kann, was erforschbar ist. Mhm. Und diese Sprache, die ja Charakteristika Universalis hat er genannt, das ist alles, alle existierenden Objekte, alles, was es gibt und geben kann, soll in dieser Sprache benannt werden. Und alle potenziell zwischen diesen Objekten bestehenden Beziehungen sollen auch benannt werden können. Und alles dann eben mit mathematischen Symbolen. Und wenn du quasi für diese Universalsprache, in der alles beschrieben werden kann, was es geben kann und alles beschrieben werden kann, was zwischen diesen Objekten existieren kann, wenn du für das irgendwie so eine korrekte mathematische Grammatik findest, dann kannst du eben auch, musst du nicht mehr diskutieren, ob irgendwas richtig oder falsch ist, sondern du musst dann, wie er sagt, es wird keinen Konflikt mehr geben, es wird ausreichend sein, seine Feder zu ergreifen, sich an einen Tisch zu setzen und sich gegenseitig zu sagen, lasst uns rechnen. Ja, also da hast du dann keine Konflikte mehr, weil die Sprache sagt dir dann quasi selbst, wenn du den Satz quasi auf die richtige Art und Weise formuliert hast, dann entweder kannst du ihn formulieren, dann ist er wahr, oder du kannst ihn nicht formulieren, dann ist die Aussage falsch. Und das
ist natürlich eine Konflikte. Ist er dem irgendwie nahe gekommen?
Also, ja, naja, das ist wieder auch so, heute wissen wir, glaube ich, dass man sowas nicht machen kann, diese Art von Sprache, die er sich vorgestellt hat, glaube ich zumindest. Aber auch das ist wieder so eine Art, wo quasi der Fehler dann zu viel geführt hat, weil natürlich, bevor du sowas machen kannst, musst du ja erstmal die Grundlage schaffen. Ja? Du brauchst mal das ganze Wissen, dass du irgendwie die Sprache reinstecken willst, muss ja erstmal vorhanden sein. Und darum wollte das machen, indem er wissenschaftliche Akademien gründet. Und das hat er gemacht. Also Leibniz hat ja, ich glaube, bei der Brandenburgischen Akademie oder Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften, die hat er gegründet, die St. Petersburger Akademie der Wissenschaft hat er gegründet, die Akademie in Wien, die später gegründet wurde, ist auf seines Einfluss zurückzuführen. Also er wollte halt einfach immer Akademien gründen, Forschungsgemeinschaften, wo halt die Wissenschaftler in Ruhe, weil das war für den damaligen Betrieb auch noch, damals war auch der Forschungsbetrieb ganz anders organisiert, da gab es halt irgendwie reiche Mäzene oder irgendwie sowas, die was gemacht haben, oder halt du warst irgendwie irgendwelchen kirchlichen Unis, also wie es in England war, eingebunden, aber so diese Akademien der Wissenschaften, wo Forscher frei von irgendwelchen anderen Dingen
sensorischen
forschen konnten. Ja, und das wollte er halt Leibniz gründen, hat er eben auch gegründet, wissenschaftliche Zeitschriften hat er gegründet, also das hat er schon geschafft, aber natürlich verwirklicht hat er das Ganze nicht. Und halt so viel anderes. Es ist so, ich habe dann für diesen Artikel wirklich geguckt, ob ich dachte, ich mache für den Artikel so eine Liste mit den Dingen, die Leibniz gemacht hat, aber selbst das ist irgendwie kaum möglich, weil er halt wirklich so wahnsinnig viel gemacht hat. Da gibt es ein wunderbares Zitat von Diderot, den hatte der, glaube ich, auch letztes Mal
der kennt
sich auch aus mit Wissen organisieren und mit viel Wissen. Und der hat über Leibniz gesagt, was ich immer noch ein wunderschönes Zitat finde: Wenn man die Talente, die man empfing, mit denen eines Leibniz vergleicht, ist man versucht, die Bücher von sich zu werfen und in irgendeinem versteckten Winkel der Welt ruhig sterben zu gehen.
Oh, sehr gut.
Das sagt Dennis, die darüber leidet.
Das ist aber echt schön. Das ist aber auch so ein Gefühl, was ich oft habe, wenn ich sehe, was bestimmte Menschen alles können oder wissen oder wie die denken oder so, wo ich dann auch denke, okay, ich ziehe mich jetzt beschämt zurück und schweige bis an mein Lebensende. Das ist schon echt super. Kommen wir zu etwas, was dich sehr erfreuen dürfte. Es ist ein alter Metallkessel gefunden worden. Und amerikanische Wissenschaftler haben in diesem alten Metallkessel, der stammt aus der Keltenzeit, Pflanzenreste gefunden und haben sich gedacht, sieht aus, als hätten die damit Alkohol gemacht. Das Zeug haben sie die Pflanzenreste genommen, also nicht aus den Originalpflanzenresten, aber haben sich die Pflanzen besorgt und haben daraus was gebraut. Ergebnis: ein 8,2-prozentiges Bier mit unerwartet trockenem Geschmack.
Cool.
Ist wieder was für deine Bierserie oder wo auch immer du das immer verarbeitest.
Ja, das müssen wir gucken. Also ich nehme an, es wird jetzt nicht käuflich zu erwerben gehen.
Du wirst lachen, sie überlegen, ob sie das Zeug vermarkten sollen.
Ach so,
das ist dann so die typische Ausgründung aus dem universitären Betrieb, weißt du, die Forschung, wir gründen eine GmbH. Das ist also Eisenzeitbier sozusagen.
Sehr gut, ja, würde ich gerne probieren. So, was habe ich noch? Und wenn dann, ich überlege gerade, zu Bier habe ich heute nichts. Nichts zu Bier?
Tiere
auch nicht, Attraktionen? Nee, also das hast du doch sicher.
Warte mal, zu Attraktionen habe ich nichts mitgebracht heute, nee.
Aber du hast doch sicherlich die Meldung über das Jugendwort des Jahres, oder?
Ich habe das kurz zur Kenntnis genommen und habe mir gedacht, alte Leute haben sich wieder mal was ausgedacht, was junge Leute nicht sagen und behaupten jetzt, junge Leute sagen was. Ich habe noch nie einen jungen Menschen Fly sein sagen gehört, ehrlich nicht.
Ja, das sagen hier auch, das ist auch der Tenor von dem Artikel, auch der von hier auch die jungen Leute, die da interviewt worden sind hier. Ich habe Fly sein, zumindest zu den anderen Jugendwörtern habe ich zumindest ab und zu mal schon was gehört. Aber Fly sein habe ich ja nie mal über Leben gehört. Also hier was Artikel hier: leere Gesichter bei den Menschen, die in einem Hotel am Münchner Hauptbahnhof auf die Verkündung des Langenscheid Verlags gewartet hatten und den Begriff nun wohl zum ersten Mal in ihrem Leben hörten.
Das ist aber jedes Mal so bei diesem Jugendwort und Unwort, und wobei das Unwort, das hat ja Stefan Niggemeier sehr schön mal referiert, dass der Verein Deutsche Sprache, der dieses Unwort, die Sprachpanscherei des Jahres, glaube ich, wählt, das Unwort war wieder was anderes, die Sprachpanscherei des Jahres wählt, das ist halt irgendwie so ein Verein von rechtskonservativen, faschistoiden, gelangweilten älteren Herren. Das ist ein sehr spannender Artikel, den verlinke ich auch mal.
Ja. Aber das sind jetzt andere hier, glaube ich. Also den Verein Deutsche Sprache kann ich auch nicht leiden, also da stimme ich liege mal wunderbar zu.
Der weist das vor allen Dingen nach. Also sonst ist ja immer nur so ein Gefühl, dass du denkst, was sollen diese Deutschtümelei? Aber er weist halt nach, dass das ein Nationalistenbude ist. Sehr schön. Ja.
Aber schließlich hier, in diesem Artikel wird auch hier von der Jury berichtet. Ja, also hier alle haben das Wort noch nie gehört und sind auch nicht die Zielgruppe. Also in der Jury hier und irgendwie nicht zur Zielgruppe gehört auch Jugendwort-Jury-Mitglied Isabel Deckert von der ProSieben-Redaktion, von der ProSieben-Sendung TAF, die für Fly sein gestimmt hat, obwohl ihr der Begriff nicht sagte.
Ja, Privatfernsehen in a nutshell.
Da gibt es auch andere Sprachwissenschaftler. Wir haben das Wort gar nicht entdeckt, sagt der Sprachwissenschaftler Nies Obebalo von der Wilhelm-Universität Münster. Er hat nichts mit der Wahl zu tun, befasst sich aber seit Jahren mit dem Phänomen Jugendsprache. Und genau, hier ist, Entschuldigung, weil ich falsch gesagt habe. Hier geht es jetzt um die Jurymitglied. Es ist ein Phänomen des Jahres 2016. Fly sein sei gerade erst auf dem Sprung in den Sprachgebrauch von Jugendlichen.
Ja, weil also es jetzt überall in der Zeitung steht.
Ja, also die haben anscheinend echt, das ist wirklich so, die haben irgendwie kein,
Vielleicht ist das ein poststrukturalistisches Experiment, was der Langenscheidt Verlag da macht. Und er versucht, die Realität durch das Verbreiten eines solchen Wortes überhaupt erst werden zu lassen. Mhm. Kann aber auch sein, dass sie einfach nur keine Ahnung haben.
Ja, ich habe auch die anderen Wörter in dieser Liste, ja, habe ich auch alle noch nie gehört. Also gut, das, ich glaube, Platz 2 ist ISSO. ISSO.
Ja, ISSO.
ISSO.
Das ist halt so.
Ja, aber das ist so. Ja, aber das ist halt irgendwie, das ist ja kein Jugendwort. Wenn das ISSO ist, dann ist es halt so.
Ja, so ist
das. Das ist als Jugendwort. Ja, dann gibt's halt hier irgendwie Hopfen-Smoothie.
Mhm. Bier.
Das, ja, habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört.
Ich auch nicht. Aber kann man sich gut ableiten, ja.
Ja, aber wie gesagt,
früher hieß es immer Hopfenblütenkaltschale. Ja, hat auch nie einer gesagt. Hopfenkaltschale. Also, naja.
Und dann gab's noch Tindergarten.
Mhm. Das klingt aber auch eher so, als hätte es irgendein 30-Jähriger erfunden.
Wahrscheinlich für eine Sammlung von Online-Kontakten, die und Vollpfostenantenne.
Mhm. Ist das, was ich, ach so, ich dachte, das wäre, was ich Grützedetektor nenne.
Nee, das ist, ja, also, ich glaube.
Ey, komm, das ist doch furchtbar.
Ja, genau, hier letztes Jahr, was war letztes, weißt du, kennst du noch das Jugendwort vom letzten Jahr?
Nein.
Das müsste ja hier wahnsinnig oft verbreitet sein, wenn das auch,
Nee. Wie war's denn?
Das Smombie, ein Smartphone-Zombie, der von seiner Umwelt nichts mitbekommt.
Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit Jugendlichen. Vielleicht ist das ja wirklich so. Und vielleicht können ja mal die Jugendlichen, die hier zuhören, in den Kommentaren hinterlassen, ob sie tatsächlich so reden, wie der Langenscheidt Verlag das gerne hätte.
Ja, sagt uns bitte hier, ob unsere, wie wendet man das an? Ja, also angeblich Fleißheit heißt ja, soll so viel bedeuten, wie etwas geht besonders ab. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, unser Podcast hier, da geht es jetzt voll besonders ab. Was sagen wir da?
Das würde dann heißen,
hier ist es Fly oder
die Rindwissenschaft, oder? Die ist Fly.
Ja,
oder
so?
Gehe ich fly?
Ja.
Bin ich fly?
Das ist mal
ein Lied von Save and I Do. Ich will fly sein.
Wenn jemand zuhört, der dieses Wort tatsächlich schon mal ernsthaft benutzt hat, bitte sagt uns Bescheid, wie man es benutzen würde, um unsere Sendung zu beschreiben.
Kommen wir zu den Dingen, die im Alltag wirklich von Relevanz sind. Wenn du dich im Straßenverkehr scheiße benehmen willst, solltest du ein Auto kaufen, das groß, teuer und von hohem sozialem Status ist. Denn britische Wissenschaftler haben festgestellt, und zwar haben die ein Experiment gemacht, also in Simulatoren, sind durch ein Wohngebiet gefahren und haben Hindernisse vor dir herfahren lassen. Und je nachdem, wie der soziale Status des Hindernisses ist, wird von hinten weniger gehupt oder mehr gehupt. Das heißt, ein großes und teures Auto, einem Fahrer eines großen und teuren Autos und eines modernen Autos, wird eher zugestanden, Scheiße zu fahren, als jemandem, der eine kleine alte Scheißkarre fährt. Funktioniert übrigens bei Krankenwagen auch. Also im Krankenwagen wird ein so hoher Status beigemessen, dass du ihm praktisch jeden Fahrfehler verzeihst, den er macht. Und was die Forscher daraus schließen ist, das konnten sie halt sehen. Es ist nie die Situation verantwortlich gewesen. Ja, also die Behinderung, die da stattgefunden hat, die kommt ja aus einer Situation heraus. Und normalerweise sollte man ja meinen, wir sind vernünftige Menschen. Wir sind in der Lage zu sehen, dass in dieser Situation es halt so ist, wie es ist.
Ja.
So. Stattdessen wird aber im Straßenverkehr der Fahrer dafür verantwortlich gemacht, dass man selbst gerade behindert wird. Obwohl man die Situation sehen kann. Fand ich auch ein sehr interessantes Ding. Also kauf dir mal lieber irgendwie so einen dicken BMW. Wahrscheinlich fahren die deswegen auch alle SUVs und sowas, weil die fahren ja auch alle scheiße. Ich sehe einen Zusammenhang.
Ja.
Tja.
Nee.
Habe ich noch was aus dem Straßen?
Ich habe noch zwei Geschichten.
Ich habe noch jede Menge dort.
Also eine Geschichte.
Eine halbe Stunde referieren.
Ja, aber ich habe keine halbe Stunde mehr Zeit.
Nein?
Ich habe noch 10 Minuten Zeit.
Oh, ja, dann mache ich Kurzmeldungen draus.
Ja. Ich habe noch, wie gesagt, eine Astronomiegeschichte und einen kurzen Literaturtipp.
Ja, dann fang noch mal mit der Astronomiegeschichte an.
Ja, und zwar, das ist jetzt hier von halbwegs aktuell noch. Weißt du, wie der nächste Stern zur Sonne heißt, weißt du?
Mars. Merkur, Entschuldigung, Mars.
Nee, Stern, Himmelswilden.
Ach, Stern, Proxima Centauri ist das, ne? Oder?
Genau. Ja, genau. Und bei Proxima Centauri.
Der Merkur hat angefangen zu brennen.
Ja, und bei Proxima Centauri, das ist ja auch das Ding, wo man hier den Planeten entdeckt hat vor kurzem. Also der Stern, der nicht nur das nächstgelegene Stern, sondern auch der nächstgelegene Stern, der von den Planeten umkreist wird. Also generell für uns ein sehr interessantes System. Und jetzt weiß man noch mehr. Jetzt hat man nämlich eine ganz, ganz alte Frage über Proxima Centauri beantworten können. Nämlich, ob Proxima Centauri und Alpha Centauri zusammengehören oder nicht.
Und?
Sie gehören zusammen. Denn, wie gesagt, Alpha Centauri ist uns ja, also Proxima Centauri kannst du mit freiem Auge nicht sehen. Mhm. Alpha Centauri schon, also am Südhimmel kann man das sehen, ist ein relativ heller Stern am Südhimmel. Und von dem hat man auch schon früher immer gedacht, es wäre der sonnennächste Stern, bis man dann eben Proxima entdeckt hat, den man erst irgendwie mit dem Teleskop gefunden hat. Und die beiden, Proxima und Alpha Centauri, sind fast beide gleich weit weg von der Erde. Mhm. Und das kann natürlich irgendwie, also das muss noch nichts heißen. Und was man aber auch weiß, ist, sie bewegen sich beide in fast die gleiche Richtung am Himmel. Ja, und das heißt schon ein bisschen mehr. Wenn sich quasi die zwei Objekte quasi auch noch in die gleiche Richtung gemeinsam bewegen, dann ist die Chance, dass sie quasi zusammen ein Mehrfachsternsystem bilden, größer. Aber man wusste es eben noch nicht sicher. Also erstmal ist Alpha ein Dreifachsystem, weil Alpha Centauri ja eigentlich auch ein Doppelsternsystem ist. Also Alpha Centauri besteht aus zwei Sternen, die relativ nahe beieinander sind.
Was heißt das, relativ nah?
Gott, das weiß ich gar nicht auswendig, was Alpha Centauri, aber die sind, glaube ich, so ein paar astronomische Einheiten auseinander, glaube ich. Also jetzt irgendwie, also nicht jetzt weit entfernt. Aber eben zu Proxima Centauri ist halt doch noch ein Stück. Also zu Proxima Centauri sind es irgendwie so paar tausend, irgendwie 5, 6, 7.000 mal der Abstand Erde-Sonne, also ein paar tausend astronomische Einheiten. Und da war halt eben nicht klar, ob die gravitativ jetzt approximate gravitativ an Alpha Centauri gebunden ist oder nicht. Normalerweise kann man sowas recht einfach messen. Ja, also du musst halt einfach du musst messen, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich Proxima Centauri auf uns zu. Die Radialgeschwindigkeit ist das. Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich Alpha Centauri auf uns zu? Und wenn du diese beiden Geschwindigkeiten hast, dann kannst du eben daraus einfach voneinander abziehen und weißt, mit welcher Geschwindigkeit entfernt sich Proxima Centauri von Alpha Centauri oder bewegt sich auf Alpha Centauri zu. Es ist relativ einfach, diese Geschwindigkeit rauszufinden. Und dann kannst du auch relativ einfach ausrechnen, wie schnell darf Proxima Centauri maximal sein, also die Fluchtgeschwindigkeit quasi. Also wenn ich jetzt irgendwas mit einer gewissen Geschwindigkeit von der Erde wegwerfe und die Geschwindigkeit liegt hinter der Fluchtgeschwindigkeit, kommt es wieder zurück. Mhm. Wenn es schnell genug ist, geht es immer weg. Und wenn jetzt halt quasi die Geschwindigkeit, mit der sich Proxima von Alpha wegbewegt, schneller ist als diese Grenzgeschwindigkeit, dann sind sie nicht gravitativ aneinander gebunden. Ist sie langsamer, dann kommt er irgendwann zurück. Das heißt, er macht eine Bahn um Alpha Centauri und ist gebunden. Das ist also recht leicht, das herauszufinden, wie es dann wäre. Das Problem war, dass in dem Fall das nie so einfach war, weil Proxima zwar sehr nahe ist, aber auch sehr klein. Das ist ein roter Zwergstern, der sehr klein ist, sehr schwach leuchtet und das die Messung halt extrem schwierig gemacht hat, vor allem weil es auch viele andere Effekte gab, die diese Messung halt, diese Radialgeschwindigkeitsmessung gestört und überlagert haben. Und jetzt haben erstmals Wissenschaftler aus Frankreich und Chile das geschafft, das Ganze so genau zu messen, dass sie wirklich einen belastbaren Wert bekommen haben, der halt zeigt, dass Alpha und Proxima Centauri sich mit der Geschwindigkeit von derzeit 293 Metern pro Sekunde voneinander entfernen, was deutlich unter der Grenzgeschwindigkeit von 545 Metern pro Sekunde liegt. Deswegen weiß man jetzt, Alpha Centauri und Proxima Centauri gehören zusammen. Proxima umkreist Alpha Centauri, braucht für eine Runde knapp 600.000 Jahre. Ui. Und ist halt keine sehr enge Bindung, aber es ist eine Bindung. Das ist ein Dreifachsternsystem und das ist gut, dass wir das jetzt wissen.
Und wie heißt es? Kriegt das jetzt auch einen neuen Namen?
Nee.
Das nicht?
Nee.
Okay. Dann werde ich jetzt mal versuchen, meine 10 Meldungen, die ich hier noch habe, als Kurzmeldungen rauszuhauen. Und dann gibt's noch einen Literaturtipp von Florian. Warte mal, ich muss jetzt mal alles aufgehen. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Jetzt gucke ich mal, ob ich das schaffe. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn man in Konkurrenz trainiert, man besser trainiert. Also man mehr Leistung bringt. Ist eigentlich recht naheliegend. Das heißt, wenn du entweder gegeneinander trainierst oder auch im Team miteinander trainierst, Laufgruppe oder irgendwie sowas hast, wird das Individuum eine stärkere Leistung zeigen als beim individuellen Training. Das Ganze lässt sich auch auf Apps übertragen. Ja, wenn Apps dich in Konkurrenz setzen zu deinen Mitspielern, also so Sport-Apps, was es da alles so gibt, so Tracking-Apps, dann wird dich das zu höherer Leistung animieren, aber nur dann, wenn es keinen sozialen Austausch über das Training gibt, also wenn da nicht in Foren drüber diskutiert wird. Sobald das passiert, neigt das Individuum dazu, sich an schwächeren Teilnehmern zu orientieren und die eigene Leistung runterzuregeln. Noch die Binsenweisheit. Binsenweisheit des Jahres. Endlich wissenschaftlich bestätigt. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Medienkonsum sich auf Hausaufgaben auswirkt. Ja, es gibt jetzt Daten. Sie haben 64.000 Schüler im Alter von 6 bis 17 Jahren untersucht und haben gemessen die Wahrscheinlichkeit, Hausaufgaben vollständig zu erledigen. Bei einem Medienkonsum von unter 2 Stunden liegt die Wahrscheinlichkeit bei 24%. Sie nicht vollständig zu erledigen. Mhm. Bei einem Medienkonsum unter 2 Stunden liegt die bei 24%. Bei einem Medienkonsum zwischen 4 und 6 Stunden bei 49%. Und wer mehr als 6 Stunden pro Tag Medien konsumiert, egal was es ist, also elektronische, audiovisuelle Medien, über 6 Stunden 63% Wahrscheinlichkeit, die Hausaufgaben nicht ordentlich zu machen. Außerdem hat der Medienkonsum auch messbare Auswirkungen darauf, ob es Schüler kümmert, ob es in der Schule gut läuft oder auch, ob sie in stressigen Situationen die Ruhe bewahren. Amerikanische Wissenschaftler schon wieder haben festgestellt, dass Buckelwale nicht nur durch Schallwellen miteinander kommunizieren. Wir kennen ja alle das Walgejammer, ne?
Sondern auch per E-Mail.
Machen die Wale. Was Schall ja macht, Schall ist einmal Schallwelle, macht aber auch Teilchenbewegung. Ja, Schall, ne, das kennst du, wenn dein Bauch vibriert, weil du ein Konzert hörst. So, und das Ganze passiert auch im Wasser. Bisher haben die Forscher gedacht, dass im Wasser die Teilchenbewegung nicht sonderlich weit reichen würde. Was sie aber zufälligerweise gemessen haben, als sie über Buckelwale hinweggefahren sind, getauchte Buckelwale, dass sie mehrere hundert Meter vom Wal entfernt noch Teilchenbewegung messen konnten. Wenn du die Bewegung der Wasserteilchen messen kannst, kannst du Position und Entfernung zur Quelle genauer bestimmen als über Schallwellen. Und daraus leiten die Forscher jetzt ab, dass Wale auch ein Organ haben oder irgendeine Möglichkeit haben, die Bewegung der Wasserteilchen zu messen, also zu registrieren und zu interpretieren und so die Position des Gegenübers genauer zu bestimmen. Nilpferde können das übrigens auch. Die können solche Vibrationen über den Körper registrieren und damit unter Wasser hören, obwohl ihre Ohren über Wasser sind.
Okay, wie wäre es auch gut.
Ich muss jetzt hier durchrattern, du hast keine Zeit mehr.
Ja, das ist okay. Ja, denke ich zu Hause.
Britische Wissenschaftler haben festgestellt, wer lügt, stumpft sein Gehirn ab. Ja, mal wieder, Probandenschätzaufgabe, tralala, haben festgestellt, dass wenn du einmal gelogen hast und damit durchgekommen bist, schwindet dein Gefühl von Unwohlsein, das du normalerweise beim Lügen hast.
Okay.
Und das führt dich dann auf die schiefe Bahn des Lügens. Ja, also das haben sie mit hier funktionelles MRT, also sie haben das im Gehirn gemessen. Das hängt mit der Amygdala zusammen, die dann immer inaktiver wird. Je mehr du lügst, desto inaktiver wird sie, desto mehr lügst du. Ließ sich aber nur nachweisen im Experiment, wenn der Lügner einen Eigennutzen hatte. Das heißt, wenn ich um anderer Willen lüge, dann passiert das nicht. Dann habe ich jedes Mal das gleiche Gefühl von Unbewusstsein. Nur wenn es mir nutzt, dann gerate ich auf die schiefe Bahn und werde zum Lügner. Schweizer Wissenschaftler haben einen neuronalen Bypass ums Rückenmark gelegt.
Das habe ich gehört.
Ja. Unglaubliche Geschichte. Das Rückenmark transportiert praktisch sämtliche Signale, die du so durch den Körper schickst. Und zwar vor allen Dingen die Bewegungssignale. Ist dein Rückenmark kaputt, bist du gelähmt. Was sie gemacht haben, ist, sie haben einen Bypass gelegt, der ist funkgesteuert. Und haben bei Rhesusaffen geschädigtes Rückenmark überbrückt. Und die Affen haben, und Achtung, ohne Physiotherapie, ohne Training, unmittelbar Kontrolle über ein gelähmtes Bein wiedererlangt. Und das ist wirklich, das finde ich, hat was von Durchbruch. Mhm. Und sie planen jetzt klinische Tests am Menschen bis 2020. Das heißt, es wäre möglicherweise dann vielleicht in 10, 15 Jahren oder irgendwie sowas möglich, dass wir Leute mit kaputtem Rückenmark die Kontrolle über ihre Beine wiedergeben und zwar auf eine solche Weise, dass sie wirklich einfach kontrollieren können und das nur, indem wir da ein bisschen Technik einbauen.
Ja, das wie so ein habe ich gelesen, fand ich auch großartig. Ja.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ein Gefühl von Einsamkeit bei Senioren ein relativ sicheres Vorzeichen für Altersdemenz ist. Denn im Gehirn sammeln sich Eiweißstoffe an, wenn du altersdement wirst. Und diese Eiweißstoffe führen dazu, dass du ein Gefühl von sozialer Isolation hast. Also du bist, selbst wenn du nicht sozial isoliert bist, fühlst du dich oft sozial isoliert.
Weil Senioren sind ja auch oft real.
Sind auch oft real sozial isoliert. Aber die Frage ist halt, wie empfinde ich die Einsamkeit, der ich möglicherweise ausgesetzt bin? Weil ich zum Beispiel komme sehr gut mit Einsamkeit zurecht. Jetzt gehen Sie davon aus, dass einerseits die Erfahrung oder das Empfinden von sozialer Isolation ein Vorbote für Altersdemenz ist, andererseits aber auch soziale Isolation Altersdemenz beschleunigt. Mhm. Rausgefunden haben sie es über Psychotests und Positronen-Emissionsdingsbums-Ding. Nochmal amerikanische Wissenschaftler. Man glaubt gar nicht, ne? Angesichts dieser Präsidentschaftswahl glaubt man gar nicht, was die Amerikaner alles können. Die haben zufälligerweise Ethanol aus CO2 hergestellt. Also sie haben sich schon gedacht, dass das irgendwie gehen könnte, dass man aus CO2 irgendwie Brennstoff machen kann. Haben aber zufälligerweise mehrere Schritte in ihrem Versuchsaufbau übersprungen. Haben eine Mischung von Kohlenstoff und Kupfer auf Silizium in Form von, habe ich noch nie gehört vorher, Nanospikes aufgebracht. Das sind Spitzen, die nur wenige Atome dick sind. Und die erzeugen ein Spannungsfeld. Und haben damit einen Katalysator gebaut, der Kohlendioxid ohne weitere Zwischenschritte sofort in Ethanol umwandelt. Das Ganze ist äußerst präzise, haben sie geschrieben. Die ersten Versuche haben schon Ethanolgehalt von bis zu 65% im Resultatmaterial erzeugt. Und sie sagen halt, das ist hocheffizient. Es passiert bei Zimmertemperatur und die Ausgangsmaterialien sind billig.
So, Ethanol ist, dass es was trinken kann, oder?
Genau, das ist Biosprit.
Sehr gut.
Biosprit ist also Ethanol. Also du kannst in Südamerika fahren, viele Autos, also viele Benzinmotoren mit Alkohol im Grunde.
Ja, aber es gibt ja Methanol und Ethanol. Und ich glaube gerade, Methanol ist der, wo man stirbt, und Ethanol ist, glaube ich, den man trinken kann.
Genau, oder? Das ja. war mit, genau. Schweizer das heißt, Wissenschaftler.
Wir saufen den Klimawandel jetzt weg.
Genau. Wir saufen den weg und verfressen, wir verfeuern den Mais und versaufen das Benzin. Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, wer mit Klarnamen mobbt, mobbt heftiger. Dazu haben sie sich angeguckt, dieses sogenannte Gamergate, wo weltweit nicht geringe Teile der Spiele-Community über Feministinnen hergefallen zu sein scheint. Ich habe mir das nie wirklich angeguckt. Haben 3 Jahre lang sich 500.000 Kommentare, 1.600 Petitionen angeguckt. Ein Drittel der Leute, die sich an diesem Gamergate beteiligt haben, sind pseudonym geblieben. 2 Drittel folglich mit Klarnamen. Und die mit Klarnamen haben heftiger gemobbt als die, die anonym oder pseudonym geblieben sind. Die Wissenschaftler erklären das damit, dass die Anerkennung und Glaubwürdigkeit der Person zugeschrieben werden. Und in dem Moment, wo dein Name da steht und jemand dir Anerkennung zollt, kannst du das viel besser zu eigen machen, als wenn da nur steht, weiß ich nicht, Astronom 43 oder sowas.
Ich bin nicht 43.
was sie gleichzeitig sagen ist, und das ist dann auch sehr naheliegend, dass die Klarnamenpflicht nicht das geeignete Mittel ist, um Massenmobbing im Internet zu verhindern.
Ja gut, das ist ja sowieso schon.
Kann es dienen, die Einstiegsschwelle ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, du verhinderst vielleicht, dass Menschen überhaupt sich an solchem Massenmobbing beteiligen. Dann haben wir noch einen aus Deutschland. Deutsche Wissenschaftler haben Stromspeicher gebaut, die ich ganz cool finde. Und zwar bestehen die aus 30 Meter großen Betonkugeln, die am Meeresgrund verankert werden. Idealerweise in der Nähe eines Offshore-Windkraftwerks. Bei einem Stromüberschuss werden diese Betonkugeln leer gepumpt. Ist eine Flaute, lassen sie die Kugeln einfach wieder volllaufen mit Meerwasser und dabei treiben sie eine Turbine an. Das testen sie gerade im Bodensee im Maßstab von 1 zu 10. Ich glaube in der Nähe von Überlingen, wer da mal hinfahren will und sich das angucken will, muss man allerdings eine Taucherausrüstung haben. Sie sagen auch, wirtschaftlich zu betreiben ist das erst ab 600 bis 800 Meter Wassertiefe und sie rechnen damit, dass eine Kugel, also eine 30 Meter Kugel, in 700 Meter Wassertiefen 20 Megawattstunden Strom speichern kann. Was schon mal nicht schlecht ist, ne? Sind halt irgendwie 5 Haushalte oder sowas für ein Jahr. Und dann, letzte Meldung meinerseits, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, wie Aberglaube und Verhalten zusammenhängen. Wenn du in einer Situation zunehmend erfolglos oder anders, mit abnehmendem Erfolg steigt deine Tendenz, abergläubisch zu werden. Und mit steigender Tendenz, abergläubig zu werden, steigt auch gleichzeitig deine Zuversicht, erfolgreich zu sein. Also du setzt Personen, Testaufbau irgendwie, du machst Personen Erfolg, lässt Personen Erfolg haben und Misserfolg haben und guckst dann, ob sie vielleicht doch noch an der Hasenpfote reiben wollen oder nicht. So, das ist eine. Die anderen, die, du stellst dir eine Aufgabe, sagst hier, wie sicher bist du, dass du diese Aufgabe schaffst? Die einen sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 5. Die mit der Hasenpfote in der Hand sagen, 1 bis 10, 7. Mhm. Dass sie es dann schaffen, also dass sie dann noch tatsächlich erfolgreicher sind, ist nicht gegeben.
Okay.
Und jetzt noch ein Buchtipp von Florian Freistetter.
Es ist kein Buchtipp, es ist ein Internet-Comic, also eigentlich nicht ein Internet-Comic, wie nennt sich sowas?
Internet-Comic.
Das hatte ich heute Morgen kurz bei Facebook gesehen. Das fand ich recht nett. Das nennt sich eine Graphic Novel, so heißt das.
Graphic Novel.
Von Isabel Greiz und Stefan Dinter, nennt sich Hintertüren. Ist online unter dem www.hinter-türen.de und ist anscheinend eine Zusammenarbeit mit dem Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Und es geht um eine Provinzjournalistin, eine Volontärin bei einer Provinzzeitung, die da halt irgendwie der Geschichte mit irgendwie Misshandlungsgeschichte irgendwie aufdeckt oder denkt aufzudecken, aber dann halt irgendwie von dieser Provinzredaktion da, weil sie ist das junge Volontärsmädchen und das sind anderen die alten Redakteursmänner, die irgendwie nichts gelten lassen wollen. Also es ist halt so eine Geschichte, wie man halt irgendwie diese gesellschaftlichen Probleme. Also ich fand die sehr schön gezeichnet, sehr schön gemacht, auch wie es online aufgebaut ist. Hab die Geschichte auch spannend gefunden. Einzig, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass sie halt, es hat so gewirkt, als wäre es gibt irgendwie 4 Kapitel und dann ist es zu Ende. Und es hat irgendwie so, das letzte Kapitel hat irgendwie, das hat mich irgendwie so komplett überrascht, weil es auf einmal aus war. Ja, also es dachte ich, es klang, die Geschichte, die ersten 3 Kapitel klangen so, als wäre es jetzt eine große, längere Geschichte, die sich dazu in interessanten Details entwickelt. Und dann war es irgendwie auf einmal aus. Also vielleicht hat das irgendwie einen produktionstechnischen Grund, warum das dann plötzlich zu Ende war und vorher so klang, als würde es noch lange weitergehen. Aber es lohnt sich, ich fand es auch so ganz interessant. Das ist, was man so mal irgendwie so in Mittagspause 20 Minuten Zeit hat, kann man sich das, sollte man sich das anschauen, fand ich recht gut gemacht.
Das war die Wissenschaft. Danke, Florian.
Danke, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.